Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 13. Dezember. Gefährliches Datum, aber ich freue mich drüber, dass ich wieder hier sein darf. Letzte Woche war ich nicht dabei und heute bin ich wieder am Start, zusammen mit Mareike Täufer und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Warum warst du eigentlich letzte Woche nicht dabei? Du warst in der Schweiz unterwegs, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich glaube, ihr hattet das sogar hier im Podcast auch erwähnt. Während ihr letzte Woche ja aufgezeichnet hattet, saß ich gerade im Zug und war auf der Rückreise von einem Energate-Event in Natasch im Wallis. Sehr schöne Gegend. Ich habe leider nicht viel davon gesehen, weil ich vor dem Event angereist bin, am nächsten Morgen wieder zurück. Aber wir hatten eine spannende Diskussion über die Frage, wie viel Energiewende der Alpenraum verträgt. Denn mit dem Atomausstieg in der Schweiz rücken vor allem die erneuerbaren Energien. Und das heißt in der Schweiz vor allem die Wasserkraft und die Solarenergie noch stärker in den Fokus. Die haben ja bisher schon verhältnismäßig hohe Anteile. Passenderweise wurde genau am Tag vor unserer Veranstaltung angekündigt, dass eines der drei verbliebenen Kernkraftwerke in der Schweiz im Jahr 2032/33 vom Netz geht. Atomkraftwerk in Betznau. Dann stellt sich die Frage, wo kommt der Strom her? Und in der Schweiz vor allem dann, wo kommt der Strom im Winter her? Die haben also, reden gerne von einem Winterstromproblem. Und da rückt tatsächlich der Alpenraum, die Hochalpen rücken in den Fokus mit zwei Themen. Einerseits einmal stellt sich die Frage, könnten wir den Voralpen oder beziehungsweise das Vorland von Gletschergebieten nutzen, um Speicherseen zu errichten? Weil klar, in der Schweiz sind auch die Gletscher auf dem Rückzug und die Solarenergie spielt auch eine Rolle. Generell in den Schweizer Tälern ist die Solarenergie vielleicht jetzt nicht unbedingt die Technologie, die die höchste Ausbeute bringt, aber auf den Bergen natürlich schon und dort wäre sie dann auch in der Lage, Winterstrom zu liefern. Gerade in verschneiten Gebieten gibt es nochmal einen sogenannten Albedo-Effekt. Das heißt, der Schnee strahlt die Sonne nochmal ab und da haben eigentlich die Solarzellen dann noch eine größere Ausbeute. Und ja, da wurde fleißig drüber diskutiert, natürlich auch kritisch diskutiert. Umweltschützer waren auch dabei. Und ganz interessante Randnotiz, also während sich auch Umweltschützer vorstellen können, dass man irgendwie riesige Betonwände für Speicherseen in die Alpen baut, ist die Windkraft in der Schweiz ein absolutes No-Go. Mhm. In der gesamten Schweiz stehen weniger als 50 Windräder, der Windkraftanteil am Strommix liegt bei 0,3%, also vernichtend oder ja, verschwindend klein. Ja, irgendwie ein interessantes Phänomen, spannende Diskussion, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Und jetzt bist du zurück in Deutschland und wie blickst du auf Deutschland mit dieser Alpenerfahrung, was hier sich so tut?
Naja, also teilweise sind die Diskussionen natürlich irgendwie ähnlich, aber wir haben in Deutschland natürlich gerade eine ganz andere Situation und ich glaube, die wird uns auch heute in der Folge begleiten, da wir ja vor dem Regierungsumbruch stehen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt vor zwei Tagen die Vertrauensfrage beantragt, die am kommenden Montag im Bundestag dann auch gestellt wird. Und ja, es gibt jetzt weiterhin die hitzige Debatte, die wir in den letzten Wochen ja hier im Podcast auch schon geführt haben. Welche Gesetze kommen noch? Welche kommen nicht mehr? Wer will eigentlich was? Und ja, ich glaube, da seid ihr zwei heute die Richtigen, um da mal auf das ein oder andere Thema drauf zu gucken. Und wir haben in einem Punkt diese Woche Gewissheit gekriegt, die aus unserer Sicht aber eigentlich ja schon länger bestand, weil wir haben vor über einem Monat schon berichtet, dass es von der Union eine klare Absage an das Kraftwerkssicherheitsgesetz gab. Das Bundeswirtschaftsministerium hat trotzdem versucht, das Ganze nochmal auf den Weg zu bringen, unter anderem mit dem Argument, wir müssen dringend was für die Versorgungssicherheit tun und die Energiebranche drängt auch darauf, aber es ist jetzt klar, das BMWK, das Bundeswirtschaftsministerium, hat zweimal versucht, das Gesetz ins Bundeskabinett zu bringen. Das ist nicht gelungen. Es gibt zu viel Vorbehalte. Argument war jetzt, wir sehen auch nicht, dass wir dafür im Bundestag eine Mehrheit kriegen. Es gab allerdings auch vehemente Kritik von Verbändeseite. Und die SPD hat das Gesetz womöglich auch nicht in Gänze mitgetragen.
Okay, das heißt jetzt, dass das Projekt ist beerdigt sozusagen, zumindest unter dieser Bundesregierung. Und das heißt, werden wir dann unter einer neuen Bundesregierung dazu einen neuen Anlauf sehen? Wie ist da so deine Prognose?
Gut, das hängt natürlich erstmal maßgeblich davon ab, wer ist denn die neue Bundesregierung? Ein Stück weit offen ist es ja noch, wenn man sich die Wahlumfragen anguckt. Das ist für uns alle, glaube ich, kein Geheimnis, dass die Union vermutlich einen wesentlichen Anteil dran haben wird. Die Statements, die wir gekriegt haben aus den Unionsbundestagsbüros, war auch sehr deutlich, dass das ein Thema sein wird, dass die Union versuchen wird, wenn sie denn dann eine Regierung anführt, recht schnell wieder auf die Agenda zu setzen, weil tatsächlich es ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Verabredung schon gibt, dass dort zumindest die Braunkohlekraftwerke im Jahr 2030 vom Netz gehen. Und das heißt, da müssen auf jeden Fall Ersatzkraftwerke her. Da läuft nun wirklich so langsam die Zeit ab. Ich habe vor kurzem noch mit einer Vertreterin von RWE gesprochen, die gesagt hat, ja, wenn das Gesetz jetzt noch kommt, dann könnten wir das noch schaffen, bis ins Jahr 2030 Ersatzkraftwerke zu errichten. Mhm. Es wird aber eng, da muss natürlich bei den ganzen Planungs- und Genehmigungsverfahren muss es relativ schnell laufen, darf auch keine Verzögerung beim Bau geben. Jetzt kriegen wir nochmal eine Verzögerung rein. Die Union hat angekündigt, das Thema ganz schnell auf die Agenda zu setzen. Es wird inhaltlich wahrscheinlich ein bisschen anders werden. Die Union spricht von einem technologieoffenen, zentralen Kapazitätsmechanismus, der kommen soll. Darf man gespannt sein, ob es da noch Vorgaben für den Einsatz von Wasserstoff gibt oder ob man das der Branche offen lässt, wie sie dann ab 2045 ohne Erdgas auskommt. Also da ist es noch spannend. Allerdings, ja, man darf die Rechnung da nicht ohne den Wirt machen. Und in dem Fall ist das die EU-Kommission. Wir hatten bei dem jetzt vorliegenden Vorschlag viele, viele, viele Monate der Diskussion mit der EU-Kommission. Und wenn die Union jetzt in der neuen Bundesregierung da nochmal einen neuen Vorstoß nimmt, wird es womöglich auch nochmal längere Diskussionen mit Brüssel geben. Darf man also gespannt sein, ob es gelingt, das Gesetz tatsächlich so schnell, dann wie es ja auch die Branche eigentlich fordert, dann auf den Weg zu bringen.
Ja, darauf würde ich gerne nochmal genauer eingehen, weil wir berichten ja schon eigentlich seit Jahren davon, dass die Energieversorger vor Engpässen in der Stromerzeugung warnen, vor allem natürlich im Winter, Stichwort Dunkelflaute. Und genau das erleben wir jetzt so ein Stück weit auch im Strommarkt. Wenn wir auf die Preise gucken in den vergangenen Tagen, da hatten wir teilweise extreme Ausschläge, weil sowohl Windenergie als auch Solarenergie nicht geliefert haben. Das heißt, wir sind jetzt schon Ende 2024 offenbar in einer Situation, wo es Knappheitssignale im Markt gibt. Und wenn wir jetzt auf den Zeitstrahl nach vorne gucken, die ersten Kraftwerksauktionen waren ursprünglich für dieses Jahr geplant. Jetzt, sag ich mal, ist es fast schon unrealistisch, dass sie im ersten Halbjahr 2025 kommen. Müssen wir uns dann da nicht langsam Sorgen machen, was sowas angeht wie Versorgungssicherheit? Also nehmen wir da gerade in Kauf, dass wir jetzt, denken wir mal an den kommenden Winter, vielleicht auch an den Winter in 2 Jahren, weil so schnell werden neue Kraftwerke ja nicht gebaut, das wissen wir ja. Also es wird doch wahrscheinlich spannend, wie wir jetzt über den kommenden Winter kommen, wenn wir keine gesicherte Erzeugung mehr haben. Oder andersherum, sollten wir überhaupt noch weitere gesicherte Erzeugung vom Netz nehmen in so einer Situation? So mit Blick auf den Kohleausstieg, den wir ja eigentlich auf dem Fahrplan stehen haben?
Das ist ja genau die Konsequenz, die wir in der Vergangenheit ja jetzt auch schon gesehen haben, dass Kohlekraftwerke, die in der Reserve waren, dann wieder zurückgegangen sind in den Markt und die Luft wird tatsächlich da eng. Nicht das ganze Jahr über, eben aber an einzelnen Phasen, genau diese Dunkelflaute. Und ich glaube, die erleben wir momentan ja relativ intensiv. Ich glaube auch länger, als es sonst üblich ist, dass wir eben eine ziemlich diesige Wetterlage haben mit wenig Wind. Und dann fehlt genau die Erzeugung. Du hast es gesagt, die Preise gehen nach oben. Wir haben auch wieder in einzelnen Stunden Preisen von vielen 100 € gesehen, bis zu 900 €, jetzt gerade, glaube ich, zuletzt. Mhm. Das ist schon ein enormer Anstieg. Und ja, die Kalkulation war ja, dass die Anlagen dann 2030 ans Netz gehen, die neuen Erdgas-, künftig Wasserstoffkraftwerke, damit dann weitere Kohlekraftwerke vom Netz gehen können. Also, sag mal, zeitlich gibt es schon immer noch ein bisschen Puffer, auch wenn wir jetzt gerade in diesen Tagen eben genau diese Extremlage erleben, wo in Deutschland quasi jedes verfügbare Kraftwerk läuft, sogar Ölkraftwerke müssen laufen und dann kommen noch Importmengen dazu. Ist auch nicht unüblich, gibt es auch sonst. Allerdings viel Spielraum ist eigentlich nicht mehr. Und du sagst es, ja, wir diskutieren schon seit über 10 Jahren darüber, ob solche staatlich angereizten Kraftwerke im Markt benötigt werden oder nicht. Wir sehen jetzt auf jeden Fall, sie werden benötigt.
Okay, dann sind wir mal gespannt, wie schnell wir da eine neue handlungsfähige Bundesregierung bekommen, die dieses Problem adressiert. Da ist auf jeden Fall inzwischen Druck auf dem Kessel, würde ich sagen.
Ja, die Regierungspartner müssen sich ja auch erstmal einig werden. Ja, das sieht man ja jetzt gerade. Also da ist man sich jetzt aktuell nicht einig geworden. Dann mal gucken, ob man sich dann im späten Frühjahr, Frühsommer, Spätherbst irgendwann darüber einig wird, weil klar ist, es wird wieder irgendeine Koalitionsregierung geben und gerade diese beiden Lager, die sich momentan ja gegenüberstehen, also einerseits Rot-Grün in der Restampel und dann mindestens Union und FDP auf der anderen Seite, die sind sich ja in anderen Punkten nicht so ganz einig. Und jetzt bei einem anderen Gesetz mit umgedrehten Vorzeichen, da wollen nämlich eigentlich Union und FDP, dass das sogenannte CCS-Gesetz oder richtig gesagt das Kohlenspeicher- und Transportgesetz, dass das noch auf den Weg gebracht wird vor der Neuwahl. Aber siehe da, eigentlich ist dieses Gesetz schon im parlamentarischen Verfahren. Wurde also schon vom Bundestag behandelt. Aber da stehen jetzt Grüne und SPD auf der Bremse. Die sind nicht so begeistert. Ruben, du hast dich mit der Thematik intensiver beschäftigt. Da ist die Gemengelage genau umgekehrt.
Ja, genau. Ich bin aber sozusagen von der anderen Seite an das Thema herangekommen. Gar nicht so sehr von der Politik her, sondern es tut sich ja auch was im Markt. Das habe ich mir, also das hat mich getriggert. Denn wir haben in dieser Woche berichtet, dass es 2 große CCS-Projekte gibt außerhalb Deutschlands, 2 europäischen Nachbarländern, die vorangetrieben werden, die wichtige Hürden genommen haben zur Realisierung. Also es ist ein Projekt in Großbritannien, Teesside, und ein Projekt in Dänemark, Green Sand. Denn was das Thema CCS angeht, ist Deutschland wie bei vielen anderen energiepolitischen Themen ja keine Insel, sondern bewegt sich da in einem Staatenverbund. Und wir sehen einfach, dass viele Nachbarländer das Thema CCS enorm nach vorne treiben, teilweise auch mit enormen Fördersummen. Und die gucken natürlich auch auf den deutschen Markt als sozusagen als Kunden. Da die deutsche Industrie könnte das CO2 liefern, was dann in den Meeresgrund der Nordsee eingespeichert werden soll. So, und da tut sich gerade einiges. Es tut sich auch etwas in Deutschland. Es hat sich nämlich, das haben wir in dieser Woche auch berichtet, eine neue Interessenvertretung gegründet, die Carbon Management Allianz, wo sich viele Industrie- und auch Energieunternehmen und Infrastrukturunternehmen zusammengetan haben, um das Thema CCS auch in Deutschland nach vorne zu bringen. Denn aktuell, so und jetzt kommen wir so langsam wieder in den politischen Bereich, ist CCS in Deutschland de facto unmöglich. Also gesetzlich einfach nicht zulässig. Es gibt da eine gesetzliche Regelung, die ist ein bisschen älter. Die wird gerade reformiert, um genau diesen Schwung im Markt so ein Stück weit nochmal aufzunehmen. Und dieses Gesetz, ja, du hast es gesagt, Chris, das liegt jetzt so ein bisschen brach. Es gibt einen Gesetzentwurf und jetzt zögern auf einmal die Regierungsparteien, ob das tatsächlich noch kommen soll.
Ja, CCS war bei uns ja so lange Zeit ein typisches Pfui-Thema. Also ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, seit welchem Jahr wir eigentlich ja eine CCS-Gesetzgebung haben. Die hatte dann aber eine Opt-in-Klausel, das heißt, oder Opt-out eher so rum für die Bundesländer, dass sie sagen können, ja, jetzt gibt es ein bundesweites CCS-Gesetz, aber in unserem Hoheitsgebiet wird nicht gespeichert. Und davon haben im Prinzip alle Bundesländer Gebrauch gemacht. Oder alle relevanten auf jeden Fall, wie zum Beispiel Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder auch manche Bundesländer im Osten. Und damit war das Thema eigentlich vom Tisch. Mittlerweile gibt es da ja schon irgendwie eine Meinungsumkehr, dass man CCS braucht, getrieben vor allem durch die Industrie, beispielsweise die Zementindustrie, wo das einfach benötigt wird am Ende, um Emissionen abzuscheiden, weil es in der Zementindustrie eigentlich technologisch keine Möglichkeiten gibt, komplett den CO2-Ausstoß auf Null zu bringen. Und in diesem Zuge kommt aber auch wieder eine Debatte, setzt man CCS auch an Kraftwerken ein? Gerade aus der Industrie kommt das. Die sagen, wir würden unsere Gaskraftwerke gerne mit einer CO2-Abscheidetechnologie versehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Grünen dann auch kritisch sind, wo sie auch einfach, sage ich mal, nicht über alte Meinungen drüber springen wollen, sondern eigentlich darauf beharren, CCS an Kraftwerken, nee, wollen wir nicht. Und deshalb sieht es in dem Punkt auch danach aus, dass auch das ein Gesetzgebungsverfahren ist, mit dem sich eine neue Bundesregierung beschäftigen muss.
Also ich finde bei dem Thema durchaus bemerkenswert, dass es da ja offenbar auch einen großen Lernprozess gegeben hat, das Thema CCS. Da konnten sich viele gar nicht vorstellen, was ist denn das überhaupt, wie sicher ist das auch? Und dann gibt es ja die Anekdote von Robert Habeck, der nach Norwegen gereist ist, wo das bislang erste und einzige CCS schon in der Praxis ist. Also in Norwegen wird schon CO2, das Projekt heißt Northern Lights, da wird CO2 schon aus der Industrie in den Meeresgrund gepumpt, 1000 oder 2000 Meter tief. Das sind alte Förderstätten, wo einst mal Erdgas drin gelagert hat, eingefasst von massiven Gesteinsschichten. Robert Habeck ist nach Norwegen gefahren, hat sich das angeguckt und kam wieder und dann bröckelte so ein Stück weit seine Ablehnung, die er vorher hatte zu dem Thema. Und so ist dieser Gesetzentwurf überhaupt erst auf den Weg gekommen. Naja, und jetzt ist tatsächlich offen, wie geht es da weiter? Bemerkenswert finde ich mindestens genauso sehr, welche Dynamik im Markt, obwohl es eine vollkommen unklare Gesetzeslage bislang gibt, welche Dynamik eingesetzt hat. Es werden Exportterminals geplant. Das heißt, Unternehmen machen sich jetzt schon Gedanken darüber, wie dieses CO2 denn mal nach Norwegen kommen soll. Es werden Pipelines geplant an Land und auch schon im Meer. Also da tut sich gerade sehr viel und das beruht alles noch auf einer sehr auf Sand gebauten Hoffnung, sage ich mal, dass die Politik da langsam einlenkt.
Hoffnung gibt es auch noch bei einem anderen Gesetzgebungsverfahren, nämlich bei der Kraft-Wärme-Kopplung, bei einer möglichen Förderverlängerung für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, weil da, oha, siehe da, sind sich eigentlich mal alle einig. Mhm. Die Union hat im Bundestag selbst einen Gesetzentwurf eingebracht, der gar nicht mal so viel anders, das in der Zielsetzung zumindest nicht so viel anders ist, als das, was jetzt auch SPD und Grüne noch auf den Gesetzesweg gebracht haben. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das die Stadtwerke umtreibt, weil die viele KWK-Anlagen betreiben, auch gerade zur Wärmeversorgung, häufig gasbasierte, erdgasbasierte Anlagen. Und da läuft die Förderung eigentlich Ende 2026 aus. Das bedeutet, Anlagen, die nach jetzigem Stand danach in Betrieb gehen würden, könnten keine Förderung mehr erhalten. Und dann wird es für die Anlagen durchaus auch schwer im Markt. Und jetzt gibt es zumindest von der Bundesregierung einen Move, dass man sagt, okay, Ende 2026 ist nicht mehr die Forderung, dass die Anlage in Betrieb gehen muss, sondern es gibt andere Kriterien und es ist unter anderem eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung. Also man bringt deutlich mehr Anlagen nochmal in die Reichweite einer Förderung, weil eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung, die liegt eben teilweise auch einige Jahre vor der echten Inbetriebnahme. Das ist ja der ganze Bau dazwischen. Das heißt, im Prinzip kann man schon sagen, das ist erstmal nochmal eine deutliche Förderverlängerung. Die Union hatte vorgeschlagen, dass man die KWK-Förderung bis zum Jahr 2030 verlängert. Dann soll das Ganze eingebunden werden in einen künftigen neuen technologieoffenen Kapazitätsmechanismus. Auch da sollen sich dann KWK-Anlagen mit bewerben können. Da ist auch eine Frage. Passiert noch was? Geht noch was? Eigentlich ist man sich einig, aber wir sind im Wahlkampf. Deshalb irgendwie ist es so ein Stück weit ungewiss.
Man kann an der Stelle vielleicht noch sagen, dass KWK natürlich auch mit Blick auf die Wärmewende ein wichtiges Stichwort ist. Von daher stellt sich natürlich schon die Frage, wie kann eine Förderung 2026 auslaufen, wenn die KWK weiterhin als ein Baustein der Wärmewende eigentlich eingeplant ist. Da besteht also in jedem Fall Handlungsbedarf. Das ist ja dann offenbar auch schon erkannt. Naja, schauen wir mal, wohin uns das noch führt.
Die Frage, wird KWK benötigt? Eigentlich beantworten die ja alle Parteien sehr ähnlich, aber sie müssen noch zusammenfinden. Ja, dann haben wir in unserem energiepolitischen Rundumschlag des heutigen Tages noch ein weiteres Thema. Und siehe da, da gibt es schon ein Gesetz, nämlich das hochbeliebte Gebäudeenergiegesetz, im Volksmund gerne auch Heizgesetz oder Heizungsgesetz bezeichnet. Das gibt's. Und haben wir viele, viele Male drüber gesprochen, um all die Streitereien um dieses Gesetz. Und es vermag natürlich nicht verwundern, dass jetzt zum Ende der aktuellen Legislaturperiode sofort vorausgeguckt wird. Die Union hatte schon in der laufenden Legislaturperiode angekündigt, die letzten Änderungen an dem Gesetz wieder komplett zurücknehmen zu wollen und das Gesetz wieder auf den alten Stand zu bringen. Und da bringen sich natürlich jetzt auch einige Branchenvertreter wieder ins Gespräch, die eigentlich in der rot-grünen Version dieses Gesetzes rausgeflogen sind. Und Mareike, du hast diese Woche eine Jahreskonferenz der Heizölbranche gehört. Und aha, Heizöl, denkt man, naja, komm. Das hat doch keine Zukunft mehr. Aber siehe da, da kommt ein neues Öl daher und erhofft sich doch wieder Marktchancen. Es wird munter darüber diskutiert. Was war da los?
Ja, also grundsätzlich, nur weil wir das GEG schon länger haben, heißt das ja nicht, dass es da keine Diskussionen mehr drüber gibt. Ich habe bei den Heizölhändlern zugehört. Habe ich auch im letzten Jahr schon gemacht. Da muss ich sagen, war die Stimmung noch durchaus pessimistischer. Gerade halt eben mit Blick auf das GEG. Also da hat man sich schon durchaus Sorgen um die eigene Zukunft gemacht, hat dann auch über so Themen gesprochen wie Nachwuchsfindung und so weiter. Da sah der Blick doch jetzt ein bisschen anders aus. Das hat zum einen tatsächlich politische Gründe, also dass jetzt Signale gekommen sind, dass man halt das GEG nochmal anpacken möchte. Andere haben da vielleicht eher Sorge vorgehabt oder dass es halt für mehr Verunsicherung unter den Verbrauchenden sorgen würde. Die Ölhändler sehen das anders. Also die finden das gut, dass das angepackt wird und sehen da durchaus positive Signale für sich. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist so ein bisschen, dass es halt auch, ich würde mal sagen, technologische Weiterentwicklung gibt. Es gibt ein, für mich war es neu, ich kannte das vorher noch nicht, ein neues Pflanzenöl. Man nennt das HVO. Das sind hydrierte Pflanzenöle. Das ist klingt ein bisschen abgefahren. Es wird im Endeffekt aus Altspeisefetten, Klärschlamm, Lebensmittelresten, irgendwelchen organischen Abfällen hergestellt. Also alles, was quasi stinkt, kommt da rein. Und dann wird es halt sozusagen in einem katalytischen Verfahren mit Wasserstoff aufbereitet. Und dann hat man am Ende einen synthetischen Energieträger, der sozusagen der fossilen Variante in seinen Eigenschaften ähnlich ist. Das heißt, man kann das als Biodiesel-Variante quasi einsetzen. Das gibt es auch tatsächlich schon zu kaufen an Tankstellen. Es ließe sich aber halt eben auch in einer Ölheizung einsetzen. So, technisch ist das wohl gar kein Problem, das funktioniert. Umgesetzt ist es halt eben noch nicht. Also es kommt jetzt noch nicht zum Einsatz.
So wie du das Verfahren beschreibst, es klingt nicht ganz günstig wahrscheinlich, ne? Wenn du sagst, Wasserstoff kommt noch zusätzlich zum Einsatz. Wir haben allein schon über den Wasserstoff eine intensive Preisdebatte, Kostendebatte. Was kommt da auf uns zu? Jetzt hast du dieses Hydrierungsverfahren noch beschrieben. Das heißt, da sind noch mal ein paar Prozessstufen drin. Das Öl wird Stand heute wahrscheinlich nicht gerade die günstigste Variante sein.
Ja, also der VEH hat davon gesprochen, dass das ungefähr 8 bis 10 Cent pro Liter teurer ist. Preis.
Als normales Heizöl, als herkömmliches Heizöl.
Genau, richtig. Also klar, Preis ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist aktuell einfach noch keine Nachfrage da, ne? Und gerade wenn man auf den Heizölpreis guckt, der hat sich nach den Krisenjahren deutlich stabilisiert. Also vom VEA hieß es halt eben auch, eigentlich die Kunden konnten sich das ganze Jahr über mehr oder weniger günstig eindecken. Und es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass es im nächsten Jahr anders wird, ne? Also zum einen der CO2-Preis hat da überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also er ist ja in diesem Jahr gestiegen und wird auch nächstes Jahr nochmal steigen. Aber es sind halt keine großen Sprünge. Aber halt auch, wenn man auf den ganzen Erdölmarkt guckt, also der wird wahrscheinlich eher im nächsten Jahr überversorgt sein. Von daher ist nicht damit zu rechnen, dass es große Sprünge beim Heizöl geben wird. Mhm. Und warum sollte man dann die günstige, die teurere grüne Variante kaufen?
Den CO2-Preis hast du angesprochen. Interessant, dass der da im Prinzip noch keine Wirkung so richtig entfaltet. Mhm. Hat die Branche denn dann sonst irgendwie Ideen, wie sie dieses momentan ja irgendwie teurere Öl in den Markt kriegt?
Also die gucken tatsächlich auch so in die Nachbarländer, wo es so ein bisschen besser funktioniert. Also in Italien zum Beispiel war ein Land, das explizit genannt worden ist. Da gibt es wohl schon richtig viel Nachfrage, gerade an den Tankstellen. Aber auch in Österreich funktioniert das wohl gut. Und da gibt es halt gewisse Steuerbefreiungen, die es bei uns halt dann noch nicht gibt.
Ich sehe aber vielleicht noch einen ganz anderen Dreh. Denn wir haben ja gerade beim Gebäudeenergiegesetz gemerkt, wie emotional diese Debatte um die eigene Heizung im Keller auch manchmal sein kann. Und wenn ein Verbraucher die Möglichkeit hat, seine Ölheizung weiter zu betreiben, also das heißt, er muss da nichts rausreißen, er muss nichts erneuern, er muss sich nicht mit dieser merkwürdigen Wärmepumpe-Technologie beschäftigen, über die man abstruse Sachen hört, sondern die Heizung kann bleiben, wie sie ist. Na gut, und dann ist dann eben der Brennstoff ein bisschen teurer, vielleicht auch ein bisschen mehr, sehr viel mehr teurer, aber vielleicht ist das natürlich auch schon ein Auslöser genug, um zumindest von Nachfrage zu träumen, sag ich mal.
Ja, und vielleicht passend dazu, das war nämlich auch noch ein Thema, mit dem ich mich die Woche beschäftigt habe, das EWI hat analysiert, wie könnte denn der Wärmemarkt 2044 aussehen und hat oder ist dabei zum Ergebnis gekommen, wir werden auch dann noch jede Menge Öl und halt eben auch Gasheizung im deutschen Wärmemarkt haben, also irgendwie bis zu 30%, 6,7 Millionen Anlagen. Und die müssten dann theoretisch alle mit biogenen oder synthetischen Brennstoffen laufen. Also, ne, man könnte vielleicht schon davon ausgehen, da ist dann doch die Nachfrage da.
Gäbe noch einen Markt, das EWI, das ist das Energiewirtschaftliche Institut der Universität zu Köln, durchaus renommiertes Institut, das aber oftmals sozusagen auch die konservative Flanke der Energiethemen abdeckt. Da passt diese Analyse natürlich rein. Da wird es sicherlich viele Gegenstimmen eigentlich ja auch dazu geben, auch andere Ansichten. Denn die CO2-Bepreisung, auch wenn sie jetzt noch nicht ihre Wirkung entfaltet, es wird kommen. Ja, die Preise werden deutlich hochgehen und dann ist natürlich die Frage, ob der ein oder anderen eben dann nicht doch den Schwenk zu einer anderen, zu einer direkt klimaneutralen und wahrscheinlich auch effizienteren Technologie nimmt.
Kann schon sein, also ich verstehe, was du meinst, aber wenn man zum Beispiel darauf schaut, also erstmal das Ausnahmejahr 2023, wo irgendwie alle Leute panikmäßig sich noch schnell eine Öl- oder Gasheizung eingebaut haben, aber auch in diesem Jahr sind noch 90.000 neue Ölheizungen installiert worden und 376.000 Gasheizungen. Also von daher, ich glaube, mit Blick auf diese Zahlen kann man sich das durchaus vorstellen, dass wir auch in 20 Jahren noch viele Öl- und Gasheizungen in deutschen Kellern stehen haben werden.
Das Schöne ist, dass wir nicht wissen, was in 20 Jahren ist. Wir wissen auch nicht, wie sich Technologien entwickeln, welche Technologien neu kommen oder eben auch, welche neuen Technologien sich eigentlich dann entwickeln. Also ich will die Bioöle auch gar nicht in Abrede stellen, sondern ich habe immer sehr viel Vertrauen in technologische Entwicklung, weil wir das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ja immer sehr stark gesehen haben. Neuentwicklungen werden oftmals sehr skeptisch bei uns gesehen und dann gibt es doch ein Hochlaufen. Ich finde, das allerbeste Beispiel ist die Photovoltaik, der viele selbsternannte Energieexperten quasi nichts zugetraut haben. Heute sehen wir, dass das eine unheimlich günstige Erzeugungstechnologie ist. Also insofern, ja, Vertrauen in Technologieentwicklung.
Ja, das könnten wir doch schon fast als Schlusswort nehmen. Oder haben wir noch irgendetwas hinzuzufügen mit Blick auf das Jahr, was uns noch bleibt, oder auf die vergangenen Tage auch? was ich da noch getan hatte.
Naja, viel bleibt uns eigentlich nicht mehr. Wir hatten wieder ein sehr turbulentes Jahr ja durchaus hinter uns, auch mit vielen, vielen Podcast-Folgen. Ich glaube, da kann man auch schon an der Stelle schon mal sagen, vielen lieben Dank für das Zuhören. Wir haben eine sehr treue und rege Zuhörerschaft. Da freuen wir uns natürlich sehr darüber. An euch zwei beide geht natürlich auch ein Dank, weil ihr ja jetzt auch gerade in der zweiten Jahreshälfte sehr regelmäßig dabei wart im Podcast. Also dafür vielen Dank.
Sehr gerne.
Und letzte Woche ja auch das Ruder alleine übernommen habt. Und Ruben, ich glaube, wir zwei beide, wir haben einmal dieses Jahr noch was Gemeinsames vor. Wir werden eine Sonderausgabe den Podcast machen und wir werden uns, ja, Überraschung, was macht man zum Jahresende? Wir machen einen Jahresrückblick. Wir gucken nochmal auf das Jahr zurück, Jahr 2024, was war los im Energiemarkt? Sehr, sehr viele Themen. Ich glaube, da haben wir in den nächsten Tagen echt noch ein bisschen Vorbereitung vor uns. Da müssen wir echt noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber zum Jahresabschluss kommt dann nochmal eine Folge. Klar, wenn sich in den nächsten Tagen jetzt gerade in der Energiepolitik noch was tut, dann werden wir das auf jeden Fall mit aufgreifen. Der Dezember gehört natürlich auch zu unserem Jahresrückblick dazu.
Na klar, aber es ist, glaube ich, ein schönes Projekt. Ich freue mich ein bisschen drauf, denn das lässt einen so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und weißt du noch damals, also ich stelle mir das eigentlich sehr schön vor.
Da sind wir mal gespannt, was wir hinkriegen, wir zwei. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Vielen Dank, Mareike, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin eine schöne weitere Adventszeit. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Wiederhören.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.